Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute ist der Welttag der indigenen Bevölkerung. Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen das Jahr 2019 zum Jahr der indigenen Sprachen ausgerufen. Und das kann man auch sehr gut verbinden heute. Und dazu sollte man vielleicht zwei Zahlen tatsächlich mal nennen. Es gibt auf der Welt im Moment noch rund 4000 indigene Sprachen. Davon sind aber laut UN fast 2700 vom Aussterben bedroht. Also knapp zwei Drittel. Warum das so ist und wie man es ändern kann, das wollen wir jetzt von Ulrich Delius erfahren, dem Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker. Schönen guten Morgen, Herr Delius.
Schönen guten Morgen.
Ich stelle mal eine ketzerische Frage gleich zu Anfang. Warum sind denn all diese Sprachen überhaupt erhaltenswert?
Naja, weil diese Sprachen letztlich für die Menschen viel mehr bedeuten als nur eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Denn sie sind zum Beispiel für sie eigentlich das, was ihre Kultur ausmacht, das, was ihre Identität ausmacht, das, was sie unterscheidet von anderen, von der Mehrheitsbevölkerung und mit dem sie zum Beispiel auch ganz viel Wissen übertragen. Und wenn man keine Sprache mehr hat, naja, wie überträgt man das Wissen dann? Das sind eben oft nicht Kulturen wie die unsere, die über Millionen von Bibliotheken verfügen und Milliarden von Büchern. Es geht sehr viel mehr über Sprache bei ihnen als an diese Wissensüberlieferung, an der Überlieferung eben auch dessen, was macht mich aus als Mensch,
also bei uns. Und warum sind denn so viele dieser Sprachen akut vom Aussterben bedroht?
Es hängt natürlich auch mit der Lebenssituation dieser Menschen zusammen. Also wenn ich selber sozusagen bedroht bin durch Einflüsse von außen, weil man zum Beispiel gerne an das herankommen möchte, was an Bodenschätzen unter mir liegt oder denkt, mein Land eignet sich für einen Stausee, dann bedeutet das auch, dass ich selber als Gruppe gefährdet bin und damit auch meine Sprache. Das heißt also, jede Bedrohung von indigenen Völkern rein physisch führt dann auch letztlich zu einer Bedrohung ihrer Sprache, weil dann müssen sie weg aus dieser Region, können oft nicht zusammen weg, ja, und schon ist die Sprache bedroht, zumal es dann oft gar nicht um so viele Sprecherinnen und Sprecher geht, sondern relativ kleine, zahlenmäßig kleine Gruppen.
Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Delius, denke ich vor allen Dingen an Brasilien, an das Amazonasgebiet, wobei es sicherlich Beispiele für das Phänomen auch aus anderen Regionen gibt. Ich denke aber zum Beispiel aktuell auch an Uigurisch, eine von gar nicht so wenig Menschen gesprochene Sprache in China, die aus politischen Gründen unterdrückt wird. Wie oft kommt es denn vor, dass wirklich sozusagen politisch geplant Sprachen verboten werden?
Das kommt leider relativ häufig vor, vor allen Dingen in autoritär geführten Staaten. Wir haben ein ähnliches Problem in der Russischen Föderation, wo auch viele sibirische Völker darunter leiden, dass sie eben massiv in ihrer Sprachenvielfalt eingeschränkt werden. Momentan, das heißt, ihr sollt Russisch lernen. Wenn ihr Perspektiven haben wollt, wenn ihr Jobs finden wollt, dann müsst ihr Russisch lernen. In China sagt man, ihr müsst Mandarin lernen. Und es fängt dann damit an, dass es irgendwann einfach gar keine Lehrerinnen und Lehrer mehr gibt. Und so trocknet man diese Sprachen dann immer mehr aus. Dann kommen Gesetze, in denen es heißt, nahe, die Mehrheitssprache ist wichtig. Und im Alltag hören die Menschen eben immer nur, gebt eure Sprache auf, lernt endlich sozusagen euch anzupassen. Es ist diese Assimilierungspolitik, die ist am schlimmsten und die wird eine Reihe von Staaten sehr, sehr aktiv betrieben.
Aber kann das nicht sogar eine umgekehrte Folge haben, dass Menschen dann sagen, also wenn meine Sprache so aktiv verboten werden soll, dann spreche ich sie erst recht?
Natürlich gibt es so einen Reflex, aber man braucht eben dafür auch Strukturen und wir haben es eben in diesen Staaten mit sehr autoritären Regimes zu tun und die setzen natürlich dann auch mit aller Macht dieses Ziel der Zerstörung der Sprachen um. Also da kann man sich als Einzelner nicht so richtig effektiv gegen wehren. Das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel in Xinjiang, im Nordwesten Chinas, wo die Uiguren enorme Probleme haben, ihre Kultur zu bewahren, wo ihre Moscheen niedergerissen werden, ihre Bücher verbrannt werden. Ja, was soll man da als Einzelner gegen tun. Es ist schwer.
Gibt es auch zum Teil umgekehrte Bewegungen, also dass Sprachen, die lange Zeit vielleicht nicht verboten waren, aber doch sehr stark vernachlässigt wurden, wieder gefördert werden?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen geht es sehr viel auf indigene Völker selber zurück, in den Staaten Südamerikas, zum Beispiel in Mittelamerika, die sich darauf besonnen haben, wir müssen diese Sprachen wiederbeleben, weil sie letztlich uns selber ausmachen, unsere Kultur und die dann selber mit ganz vielen Initiativen auch zum Beispiel über soziale Medien, über Websites, auf denen sie dann vermitteln, was sind die Grundwerte unserer Sprache, dann auch große Entfernungen überwinden können. In Australien beobachten wir das, dass viele indigene Völker dadurch ihre Sprache bewahren, also durch diese moderne Technik auch.
Aber wir haben ja angefangen, dieses Gespräch mit einer Erklärung von Ihnen, dass das auch sehr besondere Sprachen sind, weil sie zum Teil vollkommen anders funktionieren als die großen Sprachen, die wir kennen und teilweise schriftlich nicht verbreitet werden, teilweise natürlich schon. Entwickeln die sich überhaupt weiter? Also um es sehr einfach auszudrücken, gibt es in diesen Sprachen Worte für Internet, für Digitalisierung, für Globalisierung?
Klar, entwickeln die sich weiter, es sind lebendige Sprachen und darum geht es uns ja auch, dass eben auch diese Dynamik innerhalb der Sprache weiter gefördert wird, dass diese Sprachen nicht einen musealen Charakter bekommen, sondern dass sie eben auch von vielen jungen Menschen weiter verwendet werden und das setzt aber eben dann auch eine bestimmte Zahl von Sprecherinnen und Sprechern voraus, um sowas fortentwickeln zu können.
Es gibt tatsächlich, was viele Menschen immer vergessen oder gar nicht wissen, auch zwei Minderheitensprachen in Deutschland, die offiziell anerkannt sind. Dänisch, das wissen die meisten noch, in Schleswig-Holstein und Sorbisch im Süden Brandenburgs und im Nordosten Sachsens. Mit diesen Sprachen gibt es insofern keine Probleme, weil das nicht großartig diskutiert werden muss. Die werden gefördert, sind natürlich auch völlig legal, da gibt es auch Schulunterricht. Insofern müssen wir wahrscheinlich ja nichts bei uns hier tun, aber kann man eigentlich von Deutschland aus... Oh, da wollen Sie schon rein, müssen wir auch bei
ja,
uns was tun?
Ja, da müsste ich eigentlich schon rein.
Bitte, 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 gerne.
Das Sorbisch, also das sehe ich schon ein bisschen anders. Sorbisch ist schon momentan akut bedroht. Wir haben uns auch sehr häufig dazu geäußert, wie schwierig die Situation in der Niederlausitz ist. Und das ist ja eigentlich erschreckend zu sehen. So einem reichen Land wie unserem Land haben wir auch dieses Problem, weil es einfach an Lehrkräften fehlt und an Möglichkeiten, diese Sprache weiter zu tradieren. Und das wird von den Sorben sehr stark beklagt. Die sind in vielen Diskussionen mit der Landesregierung Brandenburgs darüber und das ist also alles andere als geklärt innerhalb der sorbischen Gemeinschaft. Das ist ein ganz großer Sorgenfall.
Erkenne ich an, bin dankbar, dass Sie das korrigiert haben, komme trotzdem zur Frage zum Schluss noch, die jetzt kommen sollte. Kann man denn von Deutschland aus wirklich etwas tun, um mit dazu beizutragen, dass indigene Sprachen am anderen Ende der Welt nicht aussterben?
Ja, natürlich, man kann viel tun. Und wenn wir jetzt mal bei der Bundesregierung anfangen, dann würden wir eben sagen, die Bundesregierung muss noch mal stärker diese Vertragswerke unterstützen, die eben letztlich auch solche Sprachenrechte unter anderem festlegen und fördern. Und das ist vor allen Dingen eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation, die ILO-Konvention 169, die sehr stark eben indigene Rechte stützt. Und die Bundesregierung hat auch in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 zugesichert, endlich diese Konvention zu ratifizieren. Bislang sehen wir es noch nicht. Ja, und damit wollen wir heute eben auch noch mal uns an die Bundeskanzlerin wenden und sie auffordern, doch diesen Passus des Koalitionsvertrages ernst zu nehmen und schnell anzugehen.
Denn heute ist der Welttag der indigenen Bevölkerungsgruppen. Insgesamt sind wir im Jahr der indigenen Sprachen und deshalb haben wir heute mit Ulrich Delius gesprochen, dem Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker. Herr Delius, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit und danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.